Römer 1, Vers 18 bis 32. Römer 1, Vers 18. Denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart, denn Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken mit der Vernunft wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen oder ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert worden. Während sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes ausgetauscht gegen Bilder von vergänglichen Menschen und Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch in den Begierden ihrer Herzen der Unreinigkeit preisgegeben, sodass sie aneinander ihre eigenen Leiber schänden, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und angebetet haben, statt des Schöpfers, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott schändlichen Leidenschaften preisgegeben. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht. Ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt. Männer haben mit Männern Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es verworfen haben, Gott zu erkennen, hat sie auch Gott der Unvernunft preisgegeben, sodass sie tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll von jeder Art Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, Arglist, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die, die solche Dinge tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht nur, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie eine Zugreise mit der Eisenbahn machen, Sie kommen auf den Bahnhof, Sie steigen in den Zug ein, dann Sie werden vorher genau schauen, wohin fährt der Zug. Manche Leute, bei denen ist das schon krankhaft, die müssen dreimal rausrennen und auf die Tafel schauen und nochmal den Aufsichtsbeamten fragen, ob der Zug wirklich dorthin fährt. Nun wäre es ja bei uns gar nicht so tragisch, wenn man hier in diesem herrlich schönen Land irgendwo einen Zug besteigt. Ich meine, wo man rauskommt, ist doch überall schön. Oder gibt es da irgendwelche Gefahren oder so, selbst wenn Sie in Bayern oder in Württemberg rauskommen, so schlimm wäre es ja auch wieder nicht. Also schön ist doch allemal, es käme ja gar nicht so drauf an, aber keiner von uns würde sich in einen Zug hineinsetzen, wo er nicht wüsste, wo kommt der Zug an. Und ich verstehe das, wenn heute Menschen fragen, was ist die Zukunft, wo geht eigentlich der Zug hin bei uns? Wo geht unsere Welt hin? Was kommt auf uns zu? Wir müssen es doch schließlich wissen. Man kann das nicht einfach so schleifen lassen. Wir brauchen klare Antworten. Und ich meine, die Christen sollten dann nicht zurückbleiben, sollten nicht schweigen, wenn dieses Thema heute überall verhandelt wird. Die Zeitungen sind voll davon, die Fernsehdiskussionen behandeln dauernd das Thema, in den Schulen wird es gesprochen, alle Welt spricht davon, was kommt auf uns zu. Es ist erstaunlich, dass ja heute, wenn so viel von den Zukunftsgefahren gesprochen wird, wir einen ganz großen Pessimismus beobachten. Wir können heute junge Leute treffen mit 17, 18 Jahren, die sagen, eigentlich hat es überhaupt keinen Wert, noch viel zu investieren, zu lernen, auf die Schule zu gehen. Ist ja sowieso alles umsonst. Die Katastrophe kommt unausweichlich auf uns zu. Ich habe schon Leute getroffen, man weiß da nie, ist das nur ein Tick oder ist das schon Krankheit, die irgendwo über der Seele liegt. Junge Leute, die kaum mehr essen können, weil sie das so niederdrückt, Ungerechtigkeit der Welt oder Bevölkerungsexplosion, Ausbeutung der Rohstoffe der Welt. Da sollten diese Leute, die so leiden, immer wieder spüren und merken, wir können mitfühlen. Wir haben Verständnis für ihre Ängste. Es ist nicht so, dass wir einfach gleich da abwinken und sagen, du, das bewegt uns nicht. Sondern wir wollen diese jungen Leute fragen und ihnen sagen, glaubt ihr, dass diese Welt steuerungslos durchs All trudelt, wie ein Satellit, den man nicht mehr einfangen kann und über den man die Kontrolle verloren hat? Ist das eigentlich so? Und das ist doch die Meinung vieler Leute. Die Politiker haben die Dinge nicht mehr im Griff. Sie sind irgendwie aus der Bahn gelaufen. Darum ist alles so gefährlich. Darum kommt diese große, hektische Aufregung, diese Reaktion, die man tagtäglich beobachten kann bei so vielen Menschen, die gar nicht mehr rational begriffen werden kann. Die Leute haben einfach Angst, wie wird das weitergehen in der Zukunft. Das gibt heute ganz große Schlagzeilen in den Zeitungen, wenn wieder Giftfässer gefunden werden, die irgendwo einmal vor Jahren abgelagert wurden. Und dann haben alle Angst, was wird sein, wenn diese Fässer durchrosten und sie ihr unheimliches Gift in das Grundwasser hinunterlassen. Und dann hat das ja unabsehbare Folgen, nicht bloß für uns, sondern auch für die kommenden Generationen. Das sind große Gefahren, die da drohen. Oder wenn irgendwo auf einer Autobahn ein Lastzug verunglückt und der hat irgendwelche Chemikalien geladen, es kommt zum Brand und diese schrecklichen Todesdüfte gehen über unsere Dörfer und Städte hinweg. Das sind doch die großen Gefahren unserer Zeit. Aber jetzt haben wir ein ganz schwieriges Stück. Wir als Christen müssen immer den Menschen heute sagen, wir streiten nichts an der Gefährlichkeit all dieser Dinge ab. Aber wir wissen um eine Gefährdung, die ist noch viel, viel, viel größer. Noch größer. Da sagen die Leute, wir verstehen dich nicht. Wir können das nicht begreifen. Und wir versuchen es immer wieder zu erklären und zu sagen, technische Gefahren, die kommen ja irgendwie vom Menschen her. Die können darum auch Menschen steuern, die können Menschen in den Griff kriegen, wenn wir alle unsere Kraft und unseren Verstand zusammennehmen. Die können wir steuern, wenn wir wollen. Aber es gibt eine Gefahr, die können wir nicht steuern, weil sie von Gott kommt. Das war für Paulus das Motiv und der Anlass seiner Missionsarbeit, wenn er nach Rom hineinging. Der Zorn Gottes lastet über dieser Welt. Das ist noch eine viel größere Giftwolke, die über dieser Welt lastet, als wenn wir all die anderen Gefahren zusammennehmen. Die tödlichen Strahlen, die von hier ausgehen, die sind noch viel unheimlicher, viel tödlicher. Menschen haben Gott herausgefordert und provoziert. Wir haben Gott herausgefordert. Und unser Gott ist ein heiliger Gott. Wenn heute Menschen für die Gerechtigkeit auf die Straßen gehen, dann müssen wir daran erinnern, dass unser Gott schon lang für die Gerechtigkeit streitet. Und jede Sünde und Missetat unseres Lebens merkt und weiß. Es gibt kein Unrecht, keine Übertretung, die bei Gott irgendwo als gering weggenommen wird. Warum ist eigentlich das heute so, dass Menschen nicht mehr leiden an dem Zorn Gottes? Warum wird das so selten in den Kirchen gepredigt? Darüber müsste man doch sprechen. Paulus fängt davon an, Vers 18, Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Er sagt, ihr könnt das sehen, dass es in der Welt so viele Nöte gibt, die Menschen nicht mehr steuern können. Das kommt doch davon her, dass Gott seinen Zorn ausgeschüttet hat über diese Welt. Und dass schon ein ganzes Stück der Hölle eine Wirklichkeit dieser Welt ist. Warum wird darüber in den Kirchen nicht gesprochen? Das wäre doch das Thema, wo die Christen heute ihren Mitmenschen helfen könnten, sich selbst und diese Welt besser zu verstehen. Es gibt einen einfachen Grund. Viele Christen sind der trügerischen Ansicht, als ob die Liebe Gottes seinen Zorn unmöglich mache. Und sie sind der Meinung, das sei heute nicht mehr das Thema. Gott hätte keinen Grund mehr im 20. Jahrhundert, uns zu zürnen. Und man ist plötzlich erschüttert und sagt, ist das möglich, dass Christen so leichtfertig dahinleben und das einfach vergessen, dass sie unter der Wirklichkeit und wir alle mit dazu unter der Wirklichkeit des Zornes Gottes stehen? Ich möchte manchmal sagen, ich kann das Gesabber vom lieben Gott nicht mehr hören, wie da geredet wird in einer Oberflächlichkeit. Ach, Gott hat uns alle lieb und irgendwie wird das schon sich lösen lassen. Wie das den Menschen nachgeworfen wird. In einer solchen Weise, wie das niemand verantworten darf. Was werden Menschen heute verführt, wenn es ihnen von Kind auf eingeimpft wird, dass ganz bestimmt Gott gar nie etwas Böses machen kann mit uns, wenn wir gegen ihn uns auflehnen. Wir sollten doch heute Anlass genug dafür haben, zu sagen, jawohl, Gott kann uns zürnen. Und Gott hat Grund, über uns alle zu zürnen. Nicht bloß über die Verächter und über die Gottlosen, sondern am allermeisten über seine Gemeinde. Und es wäre Grund für uns als Christen und als gläubige Evangelikale, dass wir uns täglich in der Buße beugen vor dem heiligen Gott. Herr, das ist ein Wunder, dass du uns noch nicht verstößt. Ich will jetzt gar keinen Triumphalismus, wir sind die missionarische Gemeinde. Ach, Schwestern und Brüder, wenn wir uns versammeln, dann wollen wir ganz stark vor Gott Schuld und Versäumnisse bekennen. Dass so viele Menschen den Namen Gottes lästern wegen uns und dass so viele jungen Leute an uns nichts Gutes gesehen haben und nichts, was sie hätte reizen können in die Nachfolge Jesu. Und wie oft wir das Wort schuldig geblieben sind und wie oft wir schlecht weitergesagt haben, dass unsere Welt pessimistisch in die Zukunft blickt, und das tut sie in der Tat. Das überrascht uns als Christen nicht mehr, weil im Grunde die ganze Lage hoffnungslos ist. Hinter dem Pessimismus unserer Tage stehen handfeste Tatsachen. Das ist mein erster Punkt. Stehen handfeste Tatsachen. Der heilige Gott, der Schuld heimsucht. Jetzt muss ich das noch einmal erklären, wie ich mir das so immer wieder klar mache. Es gibt ja heute in unserer Welt eine große Leidenschaft und eine Begeisterung aller netten Leute, die sagen, wir müssen in dieser Welt endlich etwas Neues starten. Christen wie Nichtchristen sind begeistert von der bestechenden Idee, wir müssen in diesen Tagen endlich die großen Weltprobleme lösen. Und wenn Sie sich einmal das richtig anhören, da sagen die Leute, wenn sie hören von den Hungersnöten in Afrika zum Beispiel, wir wollen nicht bloß so oben weghelfen, so mit Speisungen. Wir wollen jetzt endlich einmal den Hunger an der Wurzel besiegen. Ich sage das nicht überheblich und spöttisch. Ich sage das traurig und voll Bitterkeit, dann tut's doch. Und wer einmal da draußen steht in den Hungerländern der Welt, der weiß, ich kann doch nicht regnen lassen, wenn 3 Jahre der Regen ausbleibt, 5 Jahre und der Boden rissig und trocken ist. Was kann denn der Mensch an den Ursachen der Armut und der Not bekämpfen? Und wenn Sie einmal dort sind, wo Rassenspannungen sind, laufen Sie doch durch Südafrika und halten Sie die Tafeln hoch. Wenn Sie merken, wie Menschenherzen in der Bitterkeit versklavt sind, Sie können gar nicht Herzen ändern und umwandeln in Liebe. Wer in der Arbeit steht und an der Front ist, der weiß, ich kann's gar nicht. Ich bring's nicht fertig, ich habe nicht die Kraft dazu. Ich streite das heute niemand ab von den Humanisten, von all den edlen Menschen, dass sie das Gute wollen, aber ich bestreite, dass sie es können. Weil unsere Welt unter dem Zorn Gottes steht. Wir krempeln die Ärmel hoch und sagen, lasst uns hurtig an die Arbeit gehen. Aber was am Ende herauskommt, das ist so belanglos und so alltäglich. Sie haben doch schon gemerkt, dass sich in der Entwicklungshilfe die große Resignation breit macht, nach vielen Jahren, dass man sagt, was hat's eigentlich bewirkt? Heute ist der Hunger größer als vor 20 Jahren, die Armut ist weiter ausgebreitet. An was liegt das denn, dass kein Segen drauf liegt auf unsere Arbeit, dass wir nichts tun können, was Erfolg hat und was weiter hilft den Menschen? Gottes Zorn ist offenbart über alle Gottlosigkeit und über jede Ungerechtigkeit der Menschen. Darum kommt aus all dem großen Wollen nichts heraus. Wir erziehen Kinder, wir helfen hier und da und wir wollen doch eine neue Welt schaffen, eine neue Welt, wie sie noch nie da war, eine schöne Welt, eine harmonische Welt. Heute hat sich eine Jugend noch einmal aufgemacht und sagt, wir wollen doch wirklich noch einmal einen neuen Anfang. Und Gottes Zorn ist offenbart über jede Ungerechtigkeit. Keiner von uns ist frei davon. Weil Gott Schuld heimsucht. Und darum versanden alle Aktivitäten so häufig und bringen nicht viel weiter. Ich stoße in meinem Dienst fortwährend darauf, wenn ich in die Häuser komme, und dann erlebt man, wie plötzlich harmonische Familien auseinanderbrechen und die Ehekrisen nicht mehr geheilt werden können, wie Menschen verzweifelt sind, der ganzen Not, wenn sie ihren Beruf verlieren und dann sagen, was soll jetzt mein Leben noch? Da liegen doch die pessimistischen Nöte unserer Zeit. Und wir reden dann mit Menschen und wollen ihnen das eine sagen, du, da steckt noch was anderes dahinter, was dein Leben so verzweifelt leer macht. Das ist nicht bloß die vordergründige Not, du musst dahinter sehen, dass du in der ganzen Dunkelheit lebst, unter dieser Zornwolke Gottes. Darum ist das so schwierig. Darum kannst du dein Leben kaum aushalten. Aber dann winken die Leute schon ab und sagen, nein, 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 nein. Bei mir ist es nur eine vordergründige Sache. Ich will das andere gar nicht hören. Wenn du mir nur schnell heilen, meine Ehe heilen könntest, oder wenn du mir nur ganz schnell ein bisschen Geld geben könntest, dass ich aus meinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die ja nur ganz kurzfristig sind, heraushelfen könntest. Wir haben den Auftrag und den Dienst, mit Menschen über die große Not zu reden, die hinter diesen vordergründigen Leiden und Nöten und Krisen stecken. Was ist dahinter? Der Zorn Gottes. Mir macht das große Sorge, dass wir Christen immer wieder in den Strudel hineingeraten könnten. Und es sind ja viele immer wieder hineingerissen und mitgezogen, die sagen, wir werden von allen Seiten eingeladen. Und die Welt kommt auf uns zu und sagt, helft uns, ihr Christen, ihr könnt uns helfen bei der Lösung unserer Erziehungsnöte, bei der Lösung unserer Wirtschaftsnöte, bei der Lösung unserer Geldnöte und all die großen Krisen unserer Welt, kommt doch. Die Nöte haben längst ein Katastrophenmaß erreicht. Die Spannungen zwischen den Generationen, kommt doch, ihr Christen, ihr dürft mithelfen. Aber bitte redet nicht über der einen Sache, die ihr immer wieder bringt. Zorn Gottes, das wollen wir nicht mehr hören. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir der Welt einen Dienst tun wollen, dann müssen wir das aufdecken und müssen sagen, die Welt leidet an der großen, schrecklichen Not dieses Zornes Gottes. Der ist real da und hat seinen Grund in meiner Sünde, in meiner Bosheit. Und solange dies nicht ausgeräumt ist, kann nichts Neues werden. Wir müssen Menschen zur Buße hinführen. Eine Welt, die begeistert ist in ihrer Tat und erfüllt ist, was sie mit ihrem guten Werk will. Wir müssen sagen, nein. Vor allem ist zuerst nötig, dass die Schuld deines Lebens weggenommen ist. Wisst ihr, was unseren Missionsdienst ganz schwer macht? Diese Sache. Dass wir gar nicht auf den fahrenden Zug aufspringen können, wo viele sagen, dürft auch noch mitfahren, Christen können wir auch noch brauchen in all den großen humanitären Bewegungen unserer Zeit. Sondern wir müssen Menschen sagen, wir haben Angst vor dem Menschen ohne Gott. Auch wenn er ganz humanistisch ist, auch wenn er edel und liebend ist. Weil ein Mensch, der mit Gott nicht versöhnt ist, in dieser Welt nicht Heil schaffen kann, sondern nur Heillosigkeit hinterlässt, so wie wir es auch in den Spuren unseres Lebens sehen. Das ist heute nicht bloß eine neue Akzentsetzung, die wir da geben, sondern die Bibel, das Wort Gottes, will ein Umdenken bei uns, ein ganz neues Denken, dass der Mensch nicht im Mittelpunkt steht, sondern Gott muss im Mittelpunkt stehen. Und bevor Gott nicht im Mittelpunkt steht, kann es keine Erneuerung geben. Kann es keinen Frieden geben. Kann es keine Aussöhnung zwischen den Rassen geben. Kann es keine neue Welt geben. Und wenn heute Entwürfe von neuen Weltgesellschaften entworfen werden, wenn nicht doch heilige Gott mit seiner versöhnenden Liebe in der Mitte steht, gibt's keine neue Welt. Das war mein erster Punkt, der mir wichtig war. Wir müssen den Zorn Gottes besiegen. Wir müssen mit dem Zorn Gottes fertig werden. Die handfesten Tatsachen, die hier dazwischen stehen. Gottes Zorn ist offenbart über jede Ungerechtigkeit. Das muss bereinigt werden. Aber nun schreibt ja Paulus auch weiter, dass das zweite doch einzige Ausweg ist verbaut. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen das ja entdecken, was heute einer Lösung im Wege steht. Diese modernen Menschen heute, unter denen wir leben, sie haben gar keine Möglichkeit, Gott zu erkennen. Sie können Gott nicht erkennen. Paulus sagt, Gott kann man eigentlich erkennen, wer ein bisschen Vernunft hat, das ist allerdings nötig. Wer ein bisschen Vernunft hat, aber die meisten meinen ja, sie hätten fast zu viel davon abbekommen. Also wer Vernunft hat, der kann Gott erkennen. Gott wird gesehen an den Werken der Schöpfung. Mach die Augen auf, du siehst überall die Größe Gottes. Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit. Die große Not dieser Welt ist, dass Menschen Gott nicht erkennen können. Es ist interessant, wie die Analysen der Gesellschaft von der Zeit des Paulus vor 2000 Jahren bis in unsere Zeit hinein so ähnlich bleiben, weil das Wesen des Menschen trotz aller technischen Errungenschaften das gleiche geblieben ist. Der Mensch kann Gott nicht erkennen. Eigentlich müsste er Gott erkennen können, aber er hat immer ein ganz komisches Zerrbild von Gott. Warum hat er so ein verrücktes Zerrbild, dass er Gott darstellt in Tierbildern oder in Vögeln und was weiß ich und kriechenden Tieren. Heute ist das wahrscheinlich nicht mehr so unsere Art. Wir haben heute ein abstraktes Gottesbild. Da sagen Leute, Gott ist das Absolute, das Gute, das höchste Wesen, der Allmächtige. Was sie sich darunter vorstellen, wissen sie selber nicht. Das ist genauso komisch, wie wenn sie damals gesagt haben, ein kriechendes Tier. Ein ganz abstraktes Gottesbild, der mit ihrem Leben nichts gemein hat. Woher kommen diese falschen Gottesbilder? Im Vers 18 am Schluss sagt Paulus den einfachen Grund. Und den müssen Missionare kennen, wenn sie Menschen erreichen wollen. Wahrheit wird durch Ungerechtigkeit niedergehalten. Sie können Wahrheit nicht entdecken, weil die eigene Sünde des Lebens sie blockiert. Sie können die Wirklichkeit Gottes gar nicht akzeptieren, weil sie vorher Buße tun müssten. Und wir wissen es doch bei uns am allerbesten von unserem Leben, wie schwer das uns einst gefallen ist, dem Wort Gottes Recht zu geben, die Wahrheit anzunehmen. Schön, dass vorher Bruder Glasen auf das Buch von René Pasch hingewiesen hat. Die Bibelfrage, die heute in unseren Kirchen verhandelt wird, ist doch zuerst eine Frage unserer eigenen Buße. Ob ich Sünde im Lichte Gottes zugebe. Und wenn Sie mit jungen Christen diskutieren, die sagen, die 10 Gebote sind doch nicht für uns verbindlich und wir wollen doch nicht gesetzlich sein, dann wissen Sie, wo die Wurzel liegt. Dann seien Sie Seelsorger und streiten nicht so stolz mit Worten, sondern wissen, da liegt die Wunde. Da ist eine Übertretung da, deshalb kann einer nicht der Wahrheit Raum geben. Das macht uns doch barmherzig. Wir sind doch alle Menschen, die ihre Sünde durch und durch kennen. Wir sind doch vor Gott auch gestrandete Leute. Wir sollten barmherzige Samariter sein heute und wissen, warum so viele Menschen nicht die Wahrheit der Bibel annehmen können, weil ihr Leben voll ist von Wunden. Und dort haben die falschen Gottesbilder in unseren Tagen ihren Sitz. Die falschen Gottesbilder, die man neben der Bibel in seinem Kopf zusammenreimt und sich spindisieren, darin ergeht, was alles Gott sein könnte und wie ich mir Gott vorstelle. Ich muss mir Gott gar nicht vorstellen, weil Gott sich mir offenbart in Jesus. Sie sind zu Narren geworden. Sie sind zu Narren geworden, auch wenn sie 4 theologische Doktor hintereinander gemacht haben. Sie sind zu Narren geworden, sie hielten sich für gescheit. Wenn Sie diese Wahrheit der Bibel und des Wortes Gottes, wie es offenbart ist, verdrehen müssen, sind Sie Narren. Wir wollen das nicht in einer falschen Überheblichkeit sagen, indem wir uns selber als Päpste fühlen, sondern wir wollen fragen, ob da Menschen sind, die sich vor der Offenbarung des Wortes Gottes tief beugen können. Das Dritte. Paulus sagt jetzt ein Wort zum Fortschritt. Fortschritt immer weiter weg von Gott. Und er enthüllt das in diesen Versen in einer erschütternden Weise, wo das Wissen um die Offenbarung Gottes in der Bibel verloren ist. Noch einmal, das braucht jetzt keine großen theologischen Diskussionen. Ich bitte Sie, selbst wenn Sie Amtsbrüdern von mir begegnen, Theologen, die Zweifel an der Bibel haben, begegnen Sie denen wie ein barmherziger Samariter. Es braucht keine theologischen Diskussionen. Bibelfrage eignet sich nicht zum theologischen Streit, sondern zur Seelsorge. Aber aus dem falschen Gottesbild folgen verheerende Auswirkungen. Es ist nun plötzlich wie ein großer Strom. Denn nun geschieht das Allerschlimmste. Unser eigenes Ich kann sich frei entfalten, wo kein Gott mehr da ist, sondern nur noch ein lächerliches Götzenbild. Da wächst unser Ich ins Uferlose. Da bestimmen wir die Maßstäbe. Man meint ja, Paulus beschreibe das 20. Jahrhundert an seinem Ende, was da ist. Ich ging gestern mit meiner Frau noch kurz durch Bielefeld und da sah ich so ein männliches Liebesmaster, für uns ungewohnt, was da alles kommt in unserer Zeit. Und man ist ja zuerst bestürzt, wie der so liebevoll den Arm rumlegte um seinen Freund, männlichen Freund. Das sind ja alles Entwicklungen, ich will weiter gar nicht mehr drüber reden. Wir müssen doch die Ursache wissen, in der Barmherzigkeit mit Menschen, nicht im Verurteilen, was steht denn dahinter? Wir wollen doch Zusammenhänge verstehen. Wir wollen doch wissen, was steht denn hinter dieser Weltentwicklung, in der wir leben? Wo das Ich des Menschen sich frei entfaltet und nicht mehr unter Gottes Weisung steht, kommt es zu ganz zerstörerischen Entwicklungen. Und ich darf das an dieser Stelle einmal sagen, zu Perversionen, die nicht einmal bei den Naturvölkern geschehen und möglich sind. Das sind Dinge, die nur in einer nachchristlichen Zeit passieren können. Dem Zeichen der Freiheit und der Emanzipation und der anti-autoritären Entwicklung dann plötzlich möglich sind, vor diesem Menschen Gnade uns Gott, der sich frei entfalten kann. Schon damals in Rom war das so. Die wunderbare Gabe, die uns Gott gegeben hat, dass wir Kinder zeugen dürfen, die Liebe zwischen Mann und Frau. Man kann das gar nicht sagen, was das alles ist. Wie wunderbar. Wir hatten gestern unseren 23. Verlobungstag. Ach, ich will euch nicht reden, sonst mache ich ein Wunder euch besser. Was hat uns Gott geschenkt in der menschlichen Liebe miteinander, in diesen Gaben, die er heiligen will und die er uns so groß macht. Und an diesen Stellen wird es plötzlich nur noch zur Qual, zum Problem, dass die dicksten Wälzer Bücher geschrieben werden, um mit den Problemen noch fertig zu werden. Ehenöte, Eheprobleme, da können Sie Seminar um Seminar veranstalten und Vortrag um Vortrag und immer noch nicht sehen Leute durch, weil ein Mensch, der nicht mehr unter Gottes Wort steht, den Weg nicht mehr kennen kann. Und das Furchtbare, dass da Menschen plötzlich ihre Persönlichkeit und ihre Würde verlieren, dass das Wunden gibt, die bis in die tiefsten seelischen Krankheiten hinunterreichen. Ich will das hier nur andeuten. Darum hat Gott diese Welt dahingegeben. Ein furchtbares Wort für unsere Welt. Man meint manchmal, als ob Gott uns einfach laufen ließe, alle miteinander, auch mit unserer seichten Christlichkeit, und lässt uns laufen in einen Untergang hinein. Und wir machen uns selbst das Leben zur Hölle. Ein Wohlstand, wie es das deutsche Volk noch nie gehabt hat. Eine Friedenszeit, wie es das deutsche Volk noch selten gehabt hat. Und es ist in den Häusern eine Verzweiflung und eine Ratlosigkeit. Ihr könnt den Menschen gegenübertreten, ihr werdet kaum einen glücklichen und fröhlichen Menschen finden. Ratlos, verzweifelt, am Leben überdrüssig. Junge Leute haben, was man sich nur denken kann, aber sie haben keinen Lebenssinn mehr. Und wir sagen das doch nicht, um hier jetzt hier vom Pult runter die Welt zu verdammen, sondern um zu erkennen, was dahinter steht und dass es Heilung geben kann. Warum hat denn das Paulus so krass erwähnt? Wollte er denn nur das Schwarz in Schwarz, das alles malen? Und wollte er denn die Menschen verdammen? Er hat die Christen dort in Rom zur Mission aufrufen wollen. Er hat ihnen zeigen wollen, das war doch der Vers davor, wir haben eine gute Nachricht, eine Freudenbotschaft. Es gibt keine Zeit, die das Evangelium so nötig braucht wie unsere Zeit. Und es soll keiner denken, er müsste zuerst Psychotherapeut sein oder ein Forscher in irgendwelchen Weltentwicklungen oder ein Friedensforscher, der sich ganz besonders in den politischen Fragen auskennt. Das Evangelium von Jesus ist der Schlüssel für diese Weltnöte. Das wollen wir doch erkennen. Das Evangelium von Jesus ist genau das, was den Menschen fehlt. Alles andere wissen sie vielleicht besser als wir. Aber sie kennen die Brücke nicht mehr, die zu Gott führt. Und darum schämt sich und geniert sich Paulus nicht, das Evangelium nun in Rom auszubreiten. Es ist die Kraft, die solche Menschen rettet, zurückführt zu einem neuen und befreiten Leben, die alles verändern kann. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte an dieser Stelle doch noch ein paar Worte verlieren über das, was wir gestern nur so ganz am Rand streifen konnten, über das neue Leben. Für uns soll das gar nicht das Thema sein, dass wir unsere Gesellschaft und das moderne Zeitalter, in dem wir leben, analysieren mit all seinen Schwächen und Nöten, auch wenn ich es heute in einer großen Übersicht getan habe. So soll das für uns immer nur der Anlass sein, zu sagen, diesen Menschen sagen wir, Jesus Christus starb am Kreuz für deine Schuld, braucht Sie gar nicht überraschen, dass die sagen, Schuld habe ich keine. Das habe ich auch lang gedacht. Sie können das nicht einmal demonstrieren, Sie können da nicht einmal rechten mit jemand, sagen Sie es, und Sie werden Menschen genug finden, die plötzlich von Gott den Blick bekommen haben für ihre eigene Schuld. Und die hungern und dürsten nach dieser herrlichen Befreiungsbotschaft. Und das, was wir dann immer kaum glauben wollen, dass allein die Glaubensbindung mit Jesus ein Leben so vollkommen verändert, dass das sogar homosexuelle Perversionen heilen kann, dass du ihm doch die Bindung mit Jesus kannst. Die Buße und die Umkehr. Jede Ehekrise kann geheilt werden durch die Lebenskräfte Jesu. Da, wo einer umkehrt, Jesus sucht und ergreift. Seine Vergebung empfängt über jede Ungerechtigkeit, die Vergebung Jesu gebreitet ist. Das ist wichtig. Es gab ja mal eine denkwürdige kirchengeschichtliche Begegnung. John Wesley war ja als Missionar in Amerika gewesen und hatte hier nicht viel erreicht. Er war in eine komische Liebesgeschichte hineingeraten als Junggeselle. Das kann ja manchmal passieren. Und sie haben ihn von der Feldleitung wieder nach Hause geschickt. Das war alles, bevor er seine Methodistenkirche gegründet hatte. Und er ging nach London und geriet dort ein wenig ziellos umherstreifend in eine Versammlung der Herrnhuter Brüdergemeinde. Und dort hat gerade Thomas Böhler, ein damaliger Leiter, das ist jetzt 250 Jahre her, ein Stück der Vorrede Luthers zum Römerbrief vorgelesen. Dieser Wesley war von seiner frühen Jugend an ein Mensch, der sich die Methoden zurechtgelegt hat für ein heiliges Leben. Und er hat sich verkrampft und wollte alle die Übelstände in seinem Leben besiegen, und nun war sogar sein Missionarsleben zerbrochen. Kennt ihr dies, dass man gesetzlich verkrampft meint, selbst gegen die dunklen Mächte in seinem Leben vorzugehen? Und da hat ihn in jener Versammlung der Herrnhuter in London die Vorrede Luthers getroffen. Der Glaube, die Verbindung mit Jesus, ist ein so mächtiges, schaffendes, bewegendes, treibendes Ding, das kann in deinem Leben nur das Neue schaffen. Es ist gar nicht möglich, dass du ohne Frucht sein kannst, wenn du richtig Jesus Raum gibst. Bei Luther war das noch in der altertümlichen Sprache. Der Glaube ist ein mächtig, tätig, schäftig Ding. Es ist nicht möglich, dass er nicht sollte ohne Unterlass Gutes tun. Dieser verkrampfte junge Mann war auf einmal so ergriffen, dass er sagte, das war meine Bekehrung. Obwohl er schon lange Jesus dienen wollte. Ich habe mich diesem Strom der Macht Jesu überlassen. Der hat mein Leben verändert. Der hat mich neu gemacht. Und dann wissen Sie, was von dem Leben John Wesleys ausging. An vielen Wirkungen, Jesus Christus lebt in mir und wirkt in mir. Wenn das heute in unserer Generation und in unserem Volk doch wieder geschehen kann, in all dem Pessimismus und der Zukunftsangst, dass da Menschen wissen, wo eine Umkehr nötig ist. Wo ist das Umdenken nötig? Das muss viel tiefer noch einsetzen. Noch viel tiefer als die Achtung vor der Natur und dem Wald und den sorgsamen Umgang mit den Gütern. Das wollen wir alles als Christen mit respektieren. Viel, viel tiefer muss der einsetzen in einer Umkehr, dass Jesus Raum gewinnt. Ich habe in diesen Tagen die Lebensgeschichte eines anderen großen englischen Evangelisten noch einmal gelesen. John Newton. Der war auf einem Sklavenschiff gefahren. Er war von seine Mutter hat er früh verloren, sein Vater war ein rauer Säufer und Captain auf einem Piratenschiff, oder dann haben sie Sklaven gejagt. Und er ist in der ganzen Atmosphäre aufgewachsen. Und dann kam ein Seesturm im Atlantik. Und in der großen Not schrie er zu Gott. Das war nur der erste Schritt dorthin. Und dann nahm er später das Buch von Thomas von Kempen von der Nachfolge Christi zur Hand und hat jahrelang gearbeitet, die Fußspuren Jesu zu entdecken, in denen er nun gehen kann. Dieser Mann wurde der gesegnetste Kämpfer gegen die Sklaverei. Vom Amt seiner Kanzel aus hat er einen jungen Parlamentsabgeordneten namens Wilberforce für diese neue Aufgabe gewinnen können, wenn später die Sklaverei abgeschafft wurde. Es war dieser John Newton, den Jesus gebraucht hat als Werkzeug. Ich weiß nicht, wo dich Jesus braucht. Aber wichtig ist mir, dass er dich gebrauchen kann und dass er in dir große Werke tun kann, die in die Zukunft weisen, dass du ein Segen wirst, dass alles, was du beginnst und tust, vom Ja Gottes begleitet ist, nicht von Gottes Nein, dass Gott hinter dir steht, jedes kümmerliche Wort, das wir reden, bekräftigt, dass er dir die Türen aufschließt, wo alles verrammelt ist, dass er deine kleine Kraft segnet, deine Gaben, die du opfern kannst, dass etwas herauskommt zum Lobe Gottes. Er segne dich dazu. Amen.